heute habe ich ein totales Experiment vor. Und das ist wirklich das erste Mal, dass ich sowas tue, zumindest in diesem Podcast. Ich habe hier die Susanne Freitag und es ist das erste Mal, dass wir uns tatsächlich begegnen. Und ich hatte irgendwie die wilde Idee, mal zu gucken, weil es geht ums Thema Wahrheit, mal zu gucken, wie wahrhaftig man so eine Begegnung aufzeichnen kann und was da dabei rauskommt. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, was ist das, was bringt mir das für Mehrwert, hört mal einfach rein. Also ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte, die wir hier gerade machen.
Ja, ich finde es auch total schön, dich erstmal so überhaupt zu erleben, dass dieser Kontakt über LinkedIn entstanden ist. Und deswegen, ich lasse mich auf alles ein und bin sehr gespannt.
Und ich danke dir, dass du hier bist, dass du dich einlässt. Und dass es für dich einfach, ja, also cool geht. Susanne, ich würde mal ganz anders anfangen. Und zwar, was ist denn für dich Wahrheit? Also, du hast mich ja gefragt, so glaube ich, ist unser erster Kontakt, was für mich Wahrheit ist. Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Aber ich würde gerne mal wissen wollen, was ist es denn für dich?
Also Wahrheit ist ja für jeden sehr individuell und sehr einzigartig. Also das, was für mich Wahrheit ist, ist vielleicht für dich überhaupt nicht Wahrheit, so wie du Dinge wahrnimmst. Und ich glaube, die Wahrheit beginnt schon damit, auf der Reise zu sich selbst. Also wenn ich selber bereit bin, mich komplett zu erforschen, zu entdecken, warum reagiere ich, warum handle ich so, warum fallen mir Dinge leichter, andere Dinge ganz schwer, dann begebe ich mich auf meine eigene Reise, meine eigene Wahrheit. Und das macht es für mich letztendlich aus, dass ich meine Fülle kreiere darüber, dass ich mich selber kennenlerne.
Das ist so schön gesagt. Das ist wirklich schön. Wahrheit ist für mich sowas wie ohne Maske. Ohne Maske sein dürfen. Also ich selbst sein. Und ich selbst in diesen Facetten, die Licht sind, aber auch in diesen schattigen Facetten, die, glaube ich, jeder hat, nicht nur ich. Und in dem Ganzen trotzdem angenommen zu sein, ja. Also zu sagen, okay, das ist Jana, das ist Licht, das ist Schatten. Und es ist, glaube ich, was du es auch beschrieben hast, so ein Weg zu bestimmten Erkenntnissen. Eine Wahrheit für mich ist zum Beispiel, dass ich immer mehr erkenne, wie wenig ich weiß, wie sehr ich mich einlassen darf, immer wieder aufs Leben, um zu entdecken, zu erforschen und dann rauszufinden, was meine Wahrheit ist. Aber nicht zu denken, ich hätte die Wahrheit für alle gepachtet. So, das ist
ein Riesenunterschied, ja.
Weil wir neigen ja immer so ein bisschen dazu, dann so eine allgemeingültigen Wahrheiten ja proklamieren zu müssen. Ist es irgendwie nicht. Also ich glaube, jeder hat so seine, was du auch schon sagtest, seine Wahrheit. Und Wahrheit hat für mich auch viel mit Weisheit zu tun, auch die Weisheit, die Wahrheit der anderen stehen zu lassen. Und auch mal zu gucken, okay, das ist deine Wahrheit. Interessant, also eher so dieses Erforschen, Entdecken. Ich habe eine ganz andere Wahrheit. Wie kommt das? Gibt es eine Brücke oder sind da unüberbrückbare, ja, weiß ich nicht, tiefe Gewässer dazwischen und ich kann trotzdem auf meiner lustigen Insel sitzen bleiben und denken, oh, ich habe dich trotzdem lieb. Du bist zwar auf einer anderen Insel, aber ich habe dich echt total lieb. Ist okay.
Ja, das, wie du das beschreibst, da fällt mir ein schönes Bild ein. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Da stehen sich zwei Menschen gegenüber und in der Mitte liegt für den einen eine 6 und für den anderen eine 9. So, und beides ist Wahrheit. Ja? Ja. Und es gilt immer für mich, in der Offenheit zu bleiben, diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Mhm. Also was fühlst du, was erzählst du mir von deinem Leben? Wie kann ich das bei mir integrieren oder sagen, ach, das habe ich ja überhaupt noch nicht so erlebt oder gesehen, dass ich immer offen bin für den anderen. Ja, und das macht letztendlich unseren Reichtum aus. Wenn ich ja nur in meiner Fahrrinne bleibe und sage, das ist die 9, das ist die 9 und du bleibst bei deiner 6, dann kommt ja gar nicht ein Commitment zustande, weil wir nicht bereit sind, diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Und das finde ich immer total wertvoll, neugierig auf den anderen zu sein und zu bleiben und zu gucken, warum betrachtet er das jetzt so anders? Und das gehört natürlich unsere eigene Geschichte dazu. Das, was du schon erlebt hast, das, was ich erlebt habe, was sind Erfahrungswerte? Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich annehmen? Das ist ein sehr komplexes Thema.
Also hundertprozentig, weil wir sind ja so vorgefärbt durch unsere Erlebnisse, also dadurch, dass unser Gehirn ja diese Schubladen hat. Das macht ja auch in dieser komplexen Welt ab und zu mal Sinn mit diesen Schubladen, sonst könnten wir ja wahrscheinlich nicht Auto fahren oder nicht überhaupt nicht klarkommen mit dieser Informationsflut. Aber natürlich haben die Schubladen auch einen Nachteil, weil alles, was schon mal so ähnlich ist wie das, was ich schon mal vor 35 Jahren erlebt hatte oder vor 40 Jahren, als mein Lehrer gesagt hat, na Schule, du bist doof oder du kannst das und das nicht. Und dann kommt einer 40 Jahre später und sagt, hey, der guckt so ähnlich wie dieser Lehrer und der sagt vielleicht gar nichts. Und ich denke, okay, der hat gesagt, ich bin doof. Was ist hier los? Diese Trigger auch zu erkennen, auch das ist für mich so ein Stück weit Wahrheit. Und dann auch zu sagen, ist das jetzt wirklich so? Also ist das wahr, was ich mir gerade einrede, dass Herr Müller gerade als Nachbar gerade komisch guckt und ich denke, der mag mich nicht. Vielleicht guckt der komisch, weil, was weiß ich, sein Hund gerade weggelaufen ist oder so. Mhm. Also das nochmal auch auf den Prüfstand zu stellen, zu sagen, ist es wirklich wahr?
Also, ja, genau. Ja, ich sage immer dazu so gerne Realitätscheck. Ja. Mach einen Realitätscheck. Sind das jetzt meine Gedanken, mein Karussell oder was ist daran wirklich die Wahrheit? Einfach fragen.
Ja.
Also früher habe ich auch wirklich als Jugendliche, als junge Frau, als junge Erwachsene sehr im Außen mich orientiert, ne? Was du beschreibst, Blicke, Gedanken, oh je. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Stunden meines Lebens ich vergeudet habe tatsächlich um die Gedanken der anderen, die sie sich wahrscheinlich nie gemacht haben. Und irgendwann kam dann die nächste Stufe, dass ich gesagt habe, jetzt frage ich einfach mal nach. Also ich mache diesen Realitätscheck. Und bin aber trotzdem frei in meinem Handeln und lasse mich davon nicht einschränken, sondern ich erfahre ja dann wieder was Neues. Und dann kam die allernächste Stufe, dass ich gesagt habe, hey, ich mache einfach mein Ding. Und wenn den Leuten das nicht gefällt, die sind herzlich eingeladen, auf mich zuzukommen, mit mir in Kommunikation zu gehen. Aber ich handle erstmal nach dem, was ich mir wünsche und vorstelle und lasse mich nicht davon einnehmen, dass ich von vornherein schon handlungsunfähig bin. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Ich habe ja immer als Jugendliche, als Kind das Gefühl gehabt, ich gehöre überhaupt nicht dazu. Ich bin hier ein Alien. Ich bin anders. Nicht, weil ich arrogant war, sondern weil ich irgendwie, ich konnte das nicht spüren. Ich hatte das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Und das ist also gerade als Jugendliche ein wirklich unangenehmes Gefühl, weil man will ja dazu. Man sucht ja seine Peergruppe und so weiter. Und dadurch habe ich mir so ein, habe ich gar nicht so sehr auf die anderen, also wie soll ich sagen, mich hat es so sehr wieder nicht interessiert, was die anderen denken, weil ich ja gewohnt war, als Nicht-Dazugehörige mein Ding zu machen. Ja. Und bei mir war es eher so ein Weg zurück, zu sagen, warte mal, ich mache jetzt hier mein Ding, also ich renne hier wieder durch wie ein kleiner Panzer, weißt du? Also nicht, ich habe niemandem geschadet, aber ich war schon sehr mein Weg. Vielleicht könnte ich mal fragen, ob der da vielleicht steht, ob ich den unbedingt umfahren muss oder ob der vielleicht ein Stück weggehen würde oder ob ich vielleicht mal bremsen könnte und ihn mal fragen, wie es ihm geht oder so. Also das war eher so, ich war unglaublich wütend als junge Frau. Und diese Wut hat einfach alles weggebasht, was irgendwie im Weg stand. Mhm. Und mit der Zeit, ja, eigentlich seit dem Zeitpunkt, wo ich so Mutter wurde, dachte, ja, das ging ja dann nicht. Ne? Das war ja dann mein eigenes Fleisch und Blut, die konnte ich ja nicht wegbashen. Ne? Das ging ja nicht. Und da habe ich dann angefangen, wirklich daran zu arbeiten. Im Sinne von, okay, was fühlt dieses komische Wesen jetzt, was hier rumschreit? Was ist hier los? Ich muss es einfach mal, also mich öffnen, ne? Und siehe da, auf einmal gehörte ich auch zu bestimmten Gruppen dazu. Ich war auf einmal irgendwie mittendrin. Also das lag an mir, dass ich nicht dazu gehörte, nicht an den anderen. Ich habe die ganze Zeit, also damals wirklich gedacht, die anderen sind anders. Ist ja wie mit der 6 und der 9, ne? Also ich habe die ganze Zeit die 9 gesehen und die anderen haben halt die 6 gesehen. Und das ist, also keine Ahnung. Und das ist auch so eine Wahrheit, sich dann einfach auch dessen bewusst sein, okay, ich war doch schon ganz schön krass drauf, so, ne, in meinen wütenden Jahren. Und die Wut hat ja auch was Gutes, weil die setzt ja eine gewisse Energie frei. Aber sie setzt vor allen Dingen auch Energie frei, die nach innen geht, die also innen was kaputt macht oder, sagen wir mal, bremst und blockiert und sich da aufstaut. Und das ist wirklich viel, viel besser geworden und viel, viel leichter, seit ich denke, ach, ab und zu, ich muss ja nicht immer durch die Wand. Ich kann ja auch erst mal kurz stehen bleiben und gucken, ob es irgendwo eine Tür gibt. Ne? Also ich, oder das ist viel, viel kraftsparender. Und auch in diesem Umgang mit anderen Menschen, dass ich erst mal sage, ja, warte mal, ich höre jetzt mal zu, ich benehme mich wie ein leeres Gefäß und lass mal gucken, was kommt. Ne? Und ganz oft kommen dann wundervolle Geschenke zutage.
Ja, es ist schön, wie du das beschreibst. Also ich glaube, es geht tatsächlich immer um den inneren Frieden. Mhm. Ja, also und das, was wir in der Kindheit erleben, was unser Umfeld ausmacht, was uns dann so besonders erscheinen lässt, warum sind die anderen alle so komisch? Wieso passen die nicht zu mir? dass das tatsächlich dazu gehört, weil wahrscheinlich ging es den allen ganz genauso. Weißt du? Das ist ja der Punkt. Wir haben ja als Jugendliche unsere ganz individuellen Erfahrungen gemacht, aber natürlich gehört das Häusliche dazu. Wie wachse ich denn auf? In welchem Umfeld? Und was habe ich schon für Glaubenssätze, die ich von Anfang an mitnehme, die ich dann hinterher erstmal zu bearbeiten habe? Das kann ich ganz klar sagen. Also bei mir war das insofern besonders. Ich bin mit 11 Pflegefamilien groß geworden. Und natürlich war ich immer auf der Suche, was muss ich denn jetzt anders machen, dass ich bleiben kann? Also wo ist mein Platz in dieser Welt? Und das haben natürlich auch alle meine Mitschüler mitbekommen. Die wussten ja, die Susanne, die lebt gar nicht zu Hause, die lebt jetzt da in der Pflegefamilie, man lebt mit ihrer Mutter. Das war schon ein komplexes Ding. Ich war trotzdem immer der Sonnenschein. Aber irgendwann ist dieses ganze Kartenhaus zusammengebrochen, ja, mit 28. Wo ich dann tatsächlich gemerkt habe, es funktioniert alles nicht mehr. Ich sitze auf dem Krater und die Welt erreicht mich nicht und ich nicht umgekehrt die Welt. Und dann ging meine Reise los und das war das beste Geschenk, was mir passieren konnte.
Wahnsinn. Ich bin vergleichsweise behütet groß geworden, vielleicht etwas überbehütet. Also so heile Welt, alle zusammen, die Oma und Opa noch im Haus. So, ja, wirklich heile Welt. Und ich glaube, meiner Oma und auch meiner Mutter sind einige schlimme Dinge passiert in ihrem Leben. Und jetzt war da die Tochter und die Enkeltochter, die wurde sehr in Watte gehüllt. Ja, also ich war wirklich, was natürlich auch zu dieser, wie soll ich sagen, ja, zu dieser Differenz geführt hat, dass ich einfach auch gar nicht mit der normalen Welt klargekommen bin. Ja, so was, also so das ganz normal. Wie soll ich sagen? Also ich war wirklich so ein bisschen von so einem träumerischen Stern, die haben mich da auch träumen lassen und es war alles gut. Und dann musste ich immer raus in die feindliche Welt und so. Also ganz eigentlich seltsam. Also nicht, um Gottes Willen, nicht in dieser schlimmen Form, wie du es erlebt hast, aber es war halt auch für mich so ein komisch. Und dann kam natürlich das Leben und auf einmal starb aus dem Nichts heraus mein Vater, ja. Mitten in der Pubertät mit 14. Und das war so ein, also ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Ja, also dann, das war so, meine Mutter war lange in einer Trauerphase, meine Schwester noch klein und so. Und ich war dann irgendwie diejenige, die sich irgendwie gekümmert hat um alles so. Also ich bin, also mit 14 Punkt bin ich erwachsen geworden. Aus dieser heilen Baby-Bubble, so, also ich habe irgendwie meine Pubertät verpasst. Deswegen habe ich manchmal so jetzt in meinen Wechseljahren das Gefühl, ich muss mal ein bisschen nachholen. Also ich habe diese notwendigen Entwicklungsschritte, glaube ich, habe ich ein paar irgendwie verpasst. Die waren einfach gerade nicht dran, ja. Und dann war ich eben immer ein sehr verantwortungsvoller Mensch. Also ich habe immer für alle die Verantwortung genommen. Irgendwo Gruppenarbeit beim Studium, Jana, zack, Jana kümmert sich, hast du das gemacht? Wann müssen wir die Deadline? Ich rede natürlich mit dem Professor. Was? Also immer so die, wie soll ich denn sagen, Nichtstreberin. Das war nicht Streben. Das war eher so, dass ich immer gefühlt habe, ich bin halt so für die Gruppe verantwortlich. Und das ist etwas, was ich so langsam, aber sicher gerade loslassen darf. Dieses, ich muss immer für alle verantwortlich sein.
Oh ja, das ist ganz schön anstrengend, oder?
Ja, mega. Also ich scheine vom lieben Gott mit einer außergewöhnlichen Portion Kraft versehen geworden zu sein. Aber es ist natürlich auf Dauer echt. Und natürlich, da steckt ja auch was dahinter, ne? Ich hätte gern die Kontrolle über Dinge, die ich eigentlich nicht kontrollieren kann, ne? Und solche Sachen. Also das steckt ja ganz viel dahinter. Da bin ich schon sehr viel lockerer geworden. Da hat mir halt auch das Pilgern geholfen. Da hat mir natürlich meine Firma geholfen, weil das funktioniert nicht immer so, wie du dir das so denkst, ne? Und das war echt, ja, ist schon ein interessanter Weg auch.
Naja, klar, wenn du das erlebt hast als Kind und du hast gesehen, diese Rolle ist jetzt frei, ja, dein Papa ist nicht mehr da und du übernimmst diese Rolle des Paars, ich übernehme die Verantwortung. Das ist mit 14 einfach eine mächtige Aufgabe.
Ja, aber was ist bei dir mit 28 passiert?
Da war ich beruflich in einem Unternehmen und das ging in Konkurs. Also es war schon ganz suspekt. Der eine Chef hatte mich eingestellt an meinem ersten Arbeitstag. Als ich kam, wusste der zweite nicht, dass ich überhaupt komme. Und habe dann erfahren, dass die 3 Monate später sich getrennt haben. Und dann habe ich halt versucht, was zu retten war. Und das war der Trigger für mich, weil ich immer versucht habe, meine Mama zu retten. Und bin dann in totale Angstzustände gekommen, weil ich festgestellt habe, ich kann diese Firma nicht retten. Das ist nicht meine und das hat schon eine lange Vorgeschichte. Und darüber bin ich tatsächlich in meine Krise gekommen. Also weil meine ganzen Säulen, die vorher Bestand hatten, die sind halt weggebrochen, wo ich mich auskannte. Und da war ich wirklich, also ganz klar, in meinen Angstzuständen so unterwegs, dass ich erstmal das Gefühl hatte, ich kann es gar nicht lösen. Ja, ich bin, keiner kann mich erreichen und ich umgekehrt die anderen nicht. Und wie soll das jetzt hier weitergehen? Und dann hatte ich ein ganz großes Glück, dass ich eine Frau kennengelernt habe, meine Therapeutin, die sich selbstständig gemacht hat. Und mit der habe ich 20 Jahre verbracht, immer wieder auch in Abständen und in Pausen. Und das war mein größtes Glück, dass ich sie getroffen habe. Ja, dass sie mich begleitet hat auf meinem Weg zu meiner Reise zu mir selbst. Und ich jetzt heute in dieser Fülle und in dieser Dankbarkeit leben darf. Ja, und überhaupt auch erstmal das, was du sagst, dass du sehr wütend warst früher. Das gab es auch alles in meinem Gefühlsleben nicht. Weißt, ich war halt sehr angepasst, ich war sehr liebevoll orientiert und habe immer das Gute gesucht. Und dann mal eine Streitkultur zu entwickeln, das war richtig cool. Und diese ganzen Gefühle mal nachzuerleben, weil die Laura musste mir erstmal beibringen, zu sagen, du hast ein Anrecht, sauer zu sein und traurig zu sein. Ja? Und das habe ich dann auch erlebt und gelebt und durch viele Tools, die sie einfach mitgebracht hat, die sie in ihrer Ausbildung erlebt hat, konnte ich das einfach sehr gut in Frieden bringen. Das war stark.
Das ist so spannend, weil mir kommt das vor, als wäre so dieser mein Weg genau umgekehrt, also weg von dieser Wut, von diesem, ich konnte wirklich hart streiten. Und ich wollte immer gewinnen, ja. Also ab diesem Punkt, ne, ich war ja eigentlich, habe ich dann im Nachgang auch mit meiner Psychologin festgestellt, ich war ja eigentlich 20 Jahre sauer auf meinen Vater. Ich war ja so wütend. Der kann doch nicht einfach früh aus dem Haus gehen und abends tot sein. Das geht doch nicht. Ja, also da war noch dieses Kindliche dann, ne? Wie kann das denn sein? Einfach, der hat sich einfach verdrückt, ja. Und auf meinen Schultern lastet der ganze Mist da, ne? So, also ist jetzt, ja.
Aber, nee, verstehe ich total.
Also meine, aber das habe ich erst viel später verstanden, wo diese Wut herkommt. Viel später, wirklich mit, ich weiß es nicht, vor 5 Jahren erst. Also da war schon wirklich lange her dann. Und das heißt, es war immer für mich wichtig, wie soll ich denn sagen, oder ja, es war diese Wut, dadurch, dass ich immer so wütend war, habe ich natürlich auch gekämpft und gemacht und getan. Dieses Kämpfen ist unglaublich anstrengend. Wahrscheinlich genauso anstrengend, wie immer angepasst zu sein. Aber ich habe eben erst sehr spät auch schätzen gelernt, diese friedliebende Kommunikation, dass man Dinge einfach auch in Ruhe sagen kann, dass man einfach auch mal einen Schritt zurückgeht und sagt, ja, wenn das jetzt gerade für dich wichtig ist, ja, dann mach doch. Also da hängt jetzt nicht mein Leben davon ab, da hängt jetzt auch in der Firma nichts von, mach's doch so rum, ist doch okay. Hätte ich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren nicht gemacht, weil da hätte mein Weg sein müssen. Und einfach dieser Prozess ist so auch schon so spannend gewesen. Angefangen hat bei mir, als ich das so richtig gemerkt habe, ich bin ja aus Versehen selbstständig geworden nach dem Studium, also aus Versehen deshalb, weil keiner mich haben wollte mit 2 kleinen Kindern, also keine Firma, und ich aber unbedingt was arbeiten wollte. Und die Firma lief dann, war anstrengend, war schwer, aber irgendwann lief sie und ich hatte Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter sind, nach 3 Monaten waren die weg, nach spätestens 6 Monaten. Die haben immer gekündigt, nicht ich. Und da dachte ich, ja, irgendwie also, habe ich den Falschen eingestellt, war doof. Und beim 3. oder 4. dachte ich so, ja, weiß ich auch nicht. Und da habe ich einen Unternehmer bei uns im Dorf gefragt. Da war so ein Unternehmerstand. Ich sage, sag mal, du hast doch so 250 Mitarbeiter. Wie machst du denn das, dass die so lange bei dir bleiben? Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, Jana, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Da dachte ich, ah ja, vielleicht hat er recht. Und dann habe ich gedacht, okay, offensichtlich ist da etwas, was ich lernen darf, und habe mir dann gezielt Coaches und Therapeuten und so gesucht, die das mit mir bearbeiten, dieses Thema. Also ich habe zuerst wieder technisch gedacht, Jana-mäßig, okay, ich habe ein Problem, meine Mitarbeiter gehen, also was muss ich lernen? Führung. Und bin zu einem Führungskräfte-Coaching gegangen. War auch wirklich gut. Also die 2 Jahre waren sehr intensiv. Da bin ich erstmal in Kontakt gekommen überhaupt mit Coaching, mit mir selber. Die haben Videoaufzeichnungen gemacht, damals in grauer Vorzeit mit dem Riesenapparat. Da war so nachgespielt, wie ich eine Konfliktsituation löse. Da habe ich mir mal selber zugeguckt, habe ich gedacht, Gottes Willen, hoffentlich sieht das niemand. Also das war so, also es war diese Diskrepanz zwischen meinem Selbstbild, was ich mir eingeredet habe, dass ich ein netter und freundlicher und liebevoller Mensch bin und dem, was ich da gesehen habe. Also so schrecklich war es sicherlich auch nicht, aber es war eine gewaltige Diskrepanz da.
Ja, das ist total wertvoll, diesen Spiegel zu bekommen. Davon leben wir ja letztendlich.
Absolut. Und also alle, und dann zum Beispiel war eine Aufgabe, Journaling zu betreiben, also Tagebuch zu schreiben. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann immer geschrieben, ja, das ist doof und der ist schuld und da muss ich noch. Und also es war alles doof und es war alles schrecklich. Und nach der 6. Seite, wo ich das aufgeschrieben habe oder was weiß ich, dachte ich, sag mal, ich kann doch jetzt nicht hier seitenweise nur schreiben, was alles doof ist. Muss doch auch was geben, was nicht doof ist. Also, und durch diese Selbstreflexion schreibend, habe ich gemerkt, warte mal, ich kann ja meine Gedanken, ich kann ja auch was anderes denken. Also ich kann ja auch denken, draußen scheint die Sonne oder den Auftrag haben wir bekommen oder hey, ich bin gesund, ja. Also das hat alles so lang, vielleicht ist es auch normal, aber bei mir hat es nach meiner Wahrnehmung, nach meiner Wahrheit, alles sehr lange gedauert, bis ich das so alles verstanden habe. Und bis heute schreibe ich Tagebuch, also das seitdem. Und ich nehme mir einmal im Jahr Zeit und lese die alten Tagebücher, nicht alle, aber ich greife mir eins raus und lese das und denke, boah, wer war das? Hoffentlich liest es keiner.
Ja.
Also weil ich dann so sehe, diese Entwicklung. Und da muss ich sagen, das erfreut mich dann, weil ich denke, hey, da ist echt richtig was passiert so. Also, dass ich nicht mehr wie so ein unbewusster Panzer durchs Leben rolle, sondern wirklich auch empfindsam bin und hoffe ich zumindest, und auch wahrnehme, was gerade ist. Und deshalb dieses Wahrheitsmotto auch, weil das nochmal dran ist dieses Jahr.
Ja, das ist so wertvoll, da wirklich sich genauer mit zu befassen. Ja, also ich sage immer so gerne, ich beiß ins Leben rein. Und ja. Wie mache ich das, wenn ich genau gucke, prüfe und mir das anschaue? Und dann kann ich auch irgendwann so unbeschwert durchs Leben gehen, gar nicht mehr so viel über Dinge nachdenken, sondern ich mache sie einfach. Ne? Bin aber da total in Einklang mit mir und mit dem anderen. Und das ist so ein wundervolles Geschenk, das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ja. Wenn immer wieder Punkte kommen, auch wiederkehrende Muster, wo ich immer wieder verzweifle und denke, ach, jetzt passiert mir das schon wieder. Woran liegt das denn? Dass man sich dann einfach mal dahinter begibt und guckt. So. Mhm. Und das, was ich da noch zu ergänzen möchte, also in meiner Konstellation, so wie ich ja groß geworden bin, war das für mich gar nicht möglich, dass ich nach Menschen sortiere. Also wer gefällt mir, wen mag ich? Sondern ich war wirklich emotional darauf angewiesen, dass jeder mich mag. Ja, also ich habe total sensible Antennen gehabt, wenn ich in die Klasse kam. Ich habe sofort einen Scan gemacht, wem geht's gut, wem geht's nicht gut und könnte das eventuell was mit mir zu tun haben. Also ich war wirklich emotional immer in Versuchung, gute Bindung zu leben. Und das meinte ich eben, dass ich dahinter so dankbar zu war, dass ich dann irgendwann zu dem Punkt kam, nein, ich darf es selber wählen. Und wer gefällt mir denn? Und wo möchte ich nicht einfach Dinge zulassen oder annehmen oder dann eben drum streiten, was ich früher eben nicht gemacht habe. Ne? Mhm. Das erlebe ich im Heute schon wieder alles ganz anders. Aber das war eine wichtige Phase, dass ich diese Abgrenzung erlebt habe, um mich zu befreien davon, jeder muss mich mögen. Mhm. Ja, das ist so ein Irrglaube gewesen. Aber natürlich war ich als Kind darauf angewiesen.
Ja, also ich kann das so gut nachfühlen, weil ich finde es auch mega wertvoll. Also am Anfang, als ich angefangen habe, andere Menschen zu fühlen, habe ich das kognitiv gemacht. Also ich habe geguckt, okay, sie lächelt, also vermute ich intellektuell, es geht ihr gut. Ich habe das nicht fühlen können. Also das ist vielleicht wahrscheinlich für dich komplett unverständlich, aber ich konnte es nicht fühlen. Ich weiß nicht, warum oder wie gesagt, was für ein Gen da kaputt ist, aber jedenfalls, ich konnte es am Anfang nicht fühlen, ich musste das lernen. Also dass ich so in den Raum reinkomme und auch so die Schwingung wahrnehme. Oder anders, vielleicht habe ich es gefühlt, aber ich habe überhaupt, da war so eine Barriere dazwischen. Also ich habe das nicht als etwas wahrgenommen, was jetzt unmittelbar was mit mir zu tun hat. Und dann habe ich über aha, okay, sie lächelt oder sie guckt traurig oder so, habe ich das dann angefangen wahrzunehmen. Das klingt echt komisch, ne? Aber ja, also schon dann in der Phase, wo ich dann Mutter wurde, wo ich schwanger war, hormonell und so weiter, also da wurde das alles schon viel, viel weicher und viel, viel nehmender. Aber so diese Jugendzeit, also nein, ich weiß auch nicht, was da los war. Ne, ich war halt auf Kampf gebürstet. Ne? Ich habe die Verantwortung, ich muss sehen, dass wir hier alle durchkommen. Keine Ahnung. Krass. Und sag mal, wie ist dein Weg dann weitergegangen? Hat das etwas damit zu tun, was du heute machst? Wie dein Lebensweg war?
Ja, absolut. Also als ich dann mit 28 meine Krise hatte und dann mich auf den Weg gemacht habe, auf die Reise zu mir selber, habe ich gemerkt, dass Menschen für mich ein zentrales Thema sind. Also ich liebe Menschen mit deren Geschichten und erfahre auch gerne davon. Und habe dann angefangen, im Kletterwald zu arbeiten, wo ich als Teamtrainerin, als Coach gearbeitet habe, als Höhenangstbewältigungstrainerin. Dann kam dazu, dass ich vorher kam meine Kinder zur Welt, da war direkt ein Waldkindergarten. Ich habe ganz viele Menschen, Eltern mit ihren Kindern im Wald betreut, eine Vorgruppe zum Kindergarten gegründet, also die Erlebnispädagogik total gelebt. Cool. Und dann angefangen zu sagen, ich brauche noch viel mehr Werkzeuge. Ich möchte noch viel mehr mittauschen können, mit begleiten können. Und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und so ging die Reise immer weiter, intensiver, mich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und ich liebe die Menschen. Und ich kann auch begreifen, also die Geschenke anzunehmen mit dem, was möglich ist. Ja, also ich bin überhaupt nicht mehr wütend über Dinge, die damals passiert sind, weil ich verstanden habe, jeder kann nur das geben, was er in sich trägt. Wenn er bereit ist, das zu vergrößern, ist das umso schöner, aber er muss auch die Möglichkeit dafür haben oder so.
Ja.
Und das aber einfach anzunehmen und ich weiß, ich bin selbst für meinen Rest verantwortlich. Das kann ich niemandem übertragen, sondern das muss ich einfach selber machen. Und da bin ich, also ich, was mein Herzenswunsch für alle ist, dass sie ihr Glück leben dürfen. Ja. Und gerade in meinem Alter, ich bin jetzt 50, erlebe ich ringsherum sehr viel, dass sie so sehr gebunden sind in ihrem Leben, wie es nun mal entwickelt wurde. Und jetzt aber diese Fragen aufkommen, ja, war es das jetzt? Geht das jetzt immer so weiter? Wann fange ich denn mal meins an? Mhm. Und da so in Kommunikation zu gehen und die Leute darauf aufmerksam zu machen. Nicht erst mit 80 dann auf der Bettkante zu sitzen und zu sagen, hey, das war jetzt überhaupt nicht meins, blöd, bitte nochmal neu. Sondern eben rechtzeitig zu starten. Das ist so mein Weg, wo ich jetzt mal ganz klar meinen Auftrag auch dann sehe.
Mhm. Ich finde das so, so schön, weil dieses, ja, wie soll ich sagen, also das ist ein Thema, was mache ich mit meinem Leben, was ist der Sinn, das habe ich eben seit diesem einschneidenden Erlebnis mit 14, ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, da muss doch noch mehr gehen, da muss doch noch mehr gehen und ist es wirklich meins, weil ich so diese Endlichkeit so, also für meine Bubble so massiv erlebt habe, also das war wie so ein, wie wirklich ein Faustschlag und seitdem ist es mir unglaublich wichtig, wirklich in diesem, ist das wirklich das, was ich will? Also ich habe immer wieder gefragt, ist es das, was ich will? Kann ich was anders machen? Und daraus ist wiederum, glaube ich, mein Auftrag entstanden, weil ich so diese Selbstermächtigung, das ist so mein Thema, wo ich sage, warte mal, ich muss das ja nicht so hinnehmen, wie es ist. Ich kann ja, wenn ich bestimmte Tools habe und ich habe mir halt als Tool dieses Business-Mentoring ausgesucht, wenn ich meine Klientinnen unterstützen darf, ein Stück weit begleiten darf, unterstützen ist schon fast zu viel, einfach ein Stück weit begleiten auf ihrem Weg in ein solides Business, dann ist ja zumindest ein Teil dieser Selbstermächtigung, indem es einfach finanziell gut läuft, indem es so leicht läuft, wie sie das wollen, indem sie so viel oder so wenig arbeiten, wie sie möchten. Das ist ja ganz viel von dem Thema Selbstermächtigung. Und das ist so das, was mich so antreibt. Also so mein Why ist so dieses, was kann jeder selber für sich tun? Nicht in Achtsamkeit mit allem anderen und mit allem Sein und mit der Natur und um uns drumherum. Aber was kann jeder selber für sich tun? Wie gesagt, eine solide finanzielle Basis zum Beispiel ist ja ab und zu auch mal nett. Ohne dass ich sagen will, dass Geld alles ist. Aber Geld ist schon auch, ist ja ganz nett, wenn man es hat. Oder auch Zeit. Ja, wie teile ich das ein? Oder renne ich in dem Hamsterrad rum? Egal, ob ich mein eigenes Business habe oder in der Corporate World, also in einem großen Konzern arbeite. Ja? Das ist so ein bisschen das, was mich so antreibt.
Schön. Und wie bekommst du deine neuen Klienten?
Die meisten kommen über Empfehlungen. Also das sind ganz viele, die, wo mich Menschen empfehlen, die entweder mit mir gearbeitet haben oder mich halt einfach gut kennen. Dann natürlich, wie wir uns auch kennengelernt haben, Kontakte über LinkedIn. Ab und zu habe ich mal so Aktionen, wo ich dann mal einlade zu so Gesprächen. So genau. Das sind halt so verschiedene Mix-Dinge. Und das Allerwichtigste ist, dass ich in den letzten Jahren wirklich meine Klientinnen sehr, sehr intensiv studiert habe. Also studiert im Sinne von, was brauchen die denn wirklich? Brauchen die wirklich das oder brauchen die wirklich vielleicht noch eine Schicht tiefer oder noch eine Schicht tiefer? Also das ist so für mich das gewesen, was das und was auch immer wieder neu und spannend ist. Bin ich wirklich genau da, wo ich der Klientin jetzt, wo ich ihr jetzt Unterstützung geben kann, wo ich jetzt dabei bin, wo ich jetzt sie einfach begleiten kann, wo ich manchmal einfach auch nur still bin, ja, also einfach mal da. Ich muss ja nicht die ganze Zeit reden. Ja, ist natürlich komisch im Podcast, weil da rede ich die ganze Zeit, aber muss ich ja eigentlich nicht. Ja. Und du, was genau bietest du jetzt an? Du hast ja gesagt, das ganze Thema Erlebnispädagogik. Ist deins?
Es hat sich jetzt gewandelt. Seit 3 Jahren mache ich jetzt tatsächlich im Coaching-Bereich ein ganzheitliches Konzept, dass ich das auch körperlich fühlend weitergeben kann, durch ein Produktkonzept, ganz schlank und einfach. Das kann ich wunderbar in meine Arbeit integrieren. Und da muss ich zu sagen, wir haben nun mal wirklich tatsächlich diese Herausforderungen ringsherum. Das fängt schon bei kleinen Kindern an mit Allergien und wie es dann weiter wächst und im hohen Alter, was alles für Herausforderungen sind. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich eben auch über LinkedIn jemanden kennengelernt habe vor 3 Jahren, der mich da in die Firma eingewiesen hat und eingeladen hat zu einer Veranstaltung. Und seitdem kann ich das Coaching ganzheitlich anbieten. Einfach durch Natur, die wir trinken, dass du es auf körperlicher Ebene spürst und gleichzeitig auch eben in deinem Seelenbefinden, in deinem deine Fragen, deinen Veränderungswünschen begleiten.
Und was sind so deine Träume oder das, was du jetzt vielleicht so in den nächsten Jahren, was weiß ich, hast es auf dem Vision Board stehen oder in deinem Tagebuch oder in deiner Agenda? Ich weiß es nicht, aber was ist das, wo du sagst, ah, das ist das, was ich jetzt gerade mache, wo ich so dran arbeite, was cool ist?
Also das habe ich tatsächlich als Vision Board. Ich müsste es dir jetzt zeigen, es hängt bei mir in meinem Zimmer. Das ist eigentlich eine Mischung aus Dankesboard und Vision Board tatsächlich, weil eben seit 2019 sind so viele tolle Menschen in mein Leben gekommen, mit denen ich eine so intensive Zeit erlebt habe, viel auf Reisen unterwegs bin. Und das hat mir jetzt auch ermöglicht, durch dieses Business-Konzept, was ich jetzt leben darf, dass ich in 3 bis 5 Jahren, wenn meine Jungs soweit sind, die sind jetzt 17 und 15, dann werde ich dir alles verschenken. Dann habe ich meinen Bus und dann steht auf meinem Bus, erzähl dich glücklich bei einer Tasse Green Coffee mit mir. Und dann höre ich mir die Geschichten der Menschen an und gehe mit denen in ihre Vision, was sie noch leben möchten. Dann haben wir parallel dazu auf Mallorca schon unseren Seminarstandort. Das ist auch ein riesen WG, wo wir dann uns immer alle treffen können. Von da aus starte ich dann in die Welt hinaus. Also dieses freiheitliche Leben. Ich brauche nicht, was du sagst, ich brauche gar nicht viel Geld, aber einfach, dass Geld immer da ist, dass ich Dinge erleben kann, die ich machen möchte. Wenn es mein Freund in Afrika ist, den ich mal eben besuchen möchte, oder wenn ich mal 3 Wochen nach Portugal will, dass ich, egal von welchem Ort, kann ich eben arbeiten. Das ist die Brillanz in meinem Business. Und deswegen möchte ich und freue ich mich und fühle das auch schon so, auch unterwegs sein zu dürfen und dann eben ganz viele neue Menschen dabei kennenzulernen.
Ah, das klingt so wunderschön. Und ich bin ja gespannt, wann du mit deinem Bus, wenn wir uns treffen, ich bin ja auch viel mit dem Wohnmobilbus unterwegs, weil 2019 habe ich ja, da waren also meine Kinder soweit und dann haben wir alles abgegeben, was so an festen Bindungen war. Haben jetzt natürlich Corona-bedingt hier wieder eine kleine Wohnung. Also das hat sich einfach so ergeben, weil du kannst halt so über Wochen Lockdown nicht im Bus leben. Es geht bald wieder los. Jetzt durfte ich ja erstmal meine Erkrankung überwinden. Und normalerweise wäre ich jetzt eigentlich im Bus und unterwegs. Aber ich habe gedacht, mach mal ein bisschen ruhig. Das muss man ja nicht übers Knie brechen. Und mir geht es bei diesen unterwegs sein, gar nicht so sehr ums Ziel, also jetzt irgendwo anzukommen, sondern darum, ja, unterwegs möglichst viel Dinge zu erleben, Menschen zu beobachten. Ich liebe es, in einem Café zu sitzen und zu gucken, was machen Menschen miteinander, wie interagieren die, in der U-Bahn zu sitzen, zu gucken, also wenn sie gerade mal kurz aufgucken vom Handy, das ist schon sehr spannend. Das ist so meins. Schreiben. Und was ich nie mehr missen möchte, ist eben dieses Sehen und Begleiten von Menschen, die ihren eigenen Weg finden. Ja, was ich jetzt auch so intensiv machen darf. Und das kann ich auch überall machen. Läuft online. Sehr, sehr praktisch. Ja.
Das ist toll, oder? Wenn man so freiheitlich die Dinge gestalten kann.
Ja, und das ist eigentlich, also ich habe ja kaum Präsenztermine hier. in Deutschland oder in Deutschland, Österreich, Schweiz sind meine Kunden. Ich habe da kaum Präsenztermine, es sei denn, es ist mal ein Seminar oder wirklich, dass ich mich verabrede mit der einen Kundin, weil wir mal ein Wochenende miteinander verbringen wollen oder so. Also mal ein bisschen intensiver arbeiten. Aber ansonsten bin ich ja komplett frei. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob ich heute losfahre oder nächste Woche. Und das ist ein ganz großes Geschenk, was ich nicht mehr missen möchte.
Ja, das verstehe ich sehr. Kann ich mich sehr einfühlen.
Und sicher irgendwann auch dann mal wieder einen Ort finden, wo ich ein bisschen längere Zeit vielleicht bleibe, so eine Art Zuhausebasis oder so. Also ob das dann, Mallorca liebe ich auch sehr, sehr, sehr. Spanien liebe ich auch sehr, aber ich liebe auch Italien und so ein paar andere Länder. Also auch letztes Jahr waren wir sehr lange in Rumänien, 3 Monate. Das war ganz, ganz fantastisch, sehr ursprünglich. Also das weiß ich alles noch nicht, ne?
Aber der Weg wird sich alles zeigen.
Der Weg ist ganz schön.
Da geht es mir auch so, ich mag dieses südländische Flair, ja? Also so diese... Ja. Ich atme das ein, diese Luft und die Energie und die Kultur. Ich finde es einfach großartig. Ja. Ja. Und ich bin 2019 bin ich zum ersten Mal nach Mallorca geflogen. Und ich war früher nie da. Ich habe mich da sehr von beirren lassen, was Ballermann und Co. uns so zeigen. Und dann sollte es aber so sein, dass ich hingeflogen bin. Ich wurde eingeladen und es war so wunderschön. Und ich wusste, diese Insel, da werde ich immer wieder hinkommen. Ich konnte es damals noch nicht erklären, aber es sollte genau so kommen, ja? Dass durch alles weitere, was durch die Veranstaltung entstanden ist, durch das Unternehmen, wo ich mich selbstständig mitgemacht habe und mich angeschlossen habe, ist es so, dass ich da mit meiner Freundin und Geschäftspartnerin jetzt regelmäßig eben vor Ort bin. Sie lebt schon da. Und also ich erlebe das Leben gerade wie so eine Welle, weißt du, ich surfe drauf und nehme die Wellen mit und lasse mich immer inspirieren, wo bringt mich jetzt die nächste Welle hin? Und es hat so eine schöne Leichtigkeit, ja? Also so, ich lasse mich einfach inspirieren vom Leben, was ist möglich und gehe mit.
Ah, das ist so, so, also ein herrliches Bild mit der Welle und weißt du was, ich war 2019 im April auch das erste Mal auf Mallorca.
Nein!
Ja, das macht mir gerade ein bisschen... Ich habe vorher die ganze Zeit gedacht, Malle, vergiss es. Ja, genau. Ich brauche diesen ganzen Ballermann-Schnack nicht. Und 2019 war das auch so, dass Freunde dort waren und gesagt haben, Mensch, komm doch mal rum jetzt. Ja, und ich so, naja, gut, okay, aber maximal 6 Tage, länger nicht. Und seitdem war ich schon so oft wieder da, also... Und finde immer so, auf diese Energie auf dieser Insel, das klingt vielleicht total esoterisch oder was weiß ich, aber diese Energie ist einfach, ich kann es dir nicht sagen, aber es ist geil.
Ja, total, so geht mir das auch, ist ja krass.
Ja, und ich war vorher, ich habe diese Insel 30 Jahre ignoriert, komplett, war mir vollkommen. Ich war in Spanien recht häufig und mochte, also im Festland Spanien, Italien ganz viel und so weiter. Aber irgendwie, Mallorca ist schon sehr, sehr was Besonderes.
Absolut. Und ja, es kann sogar sein, dass ich jetzt Ende März, dass ich da sogar hinfliege. Da sind wir jetzt gerade in Planung, ganz spontan. Wollen wir einen Infoabend organisieren.
Oh, schön.
Und das ist ja gerade das Schöne, weißt du, das, was ich ja schon an Bildern mitnehmen darf. Also was du ja auch im Herzen trägst. Ne? Das ist ja immer schon so die Riesenvorfreude, wenn du dann weißt, ah, ich kann wieder losfliegen.
Ja, ja.
Das ist total schön.
Ja, fast manchmal wie ein Nachhausekommen. Ja? Also ich habe nicht irgendwie was Festes dort, sondern wir mieten immer wieder etwas an verschiedenen Ecken der Insel. Aber es ist schon toll. Susanne, wir haben zwar offensichtlich komplett gegensätzliche Geschichten, aber trotzdem am Ende fügt sich das zu einem Ganzen. Und das ist das, was ich mega faszinierend finde.
Geht's mir auch.
Und ich danke euch jetzt nochmal, dass ihr zugehört habt. Und das war wirklich eine Premiere. Also da ist nichts gestellt. Wir kannten uns vorher überhaupt nicht, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir euch ein ganz bisschen inspirieren konnten mit diesem Gespräch, auch wirklich nochmal reinzuführen und in eure Kraft zu gehen. Und da denke ich, darf ich für uns beide sprechen, wünschen wir euch ganz, ganz viel Energie, Freude, aber auch das notwendige Quäntchen Glück. Und natürlich, das setze ich bei allen von euch voraus, das Know-how.
Ja, und vor allen Dingen Entscheidungen treffen.
Ja.
Das ist ja das ganz Elementare.
Stimmt.
Ich erlebe es leider ganz oft so, dass man sich Veränderungen wünscht, aber gar nicht selber dafür tut, dass sich was verändert. Und das ist immer der erste Schritt, wo immer der auch hingeht. Mhm. Aber den muss ich einfach gehen. Und dann kann sich alles weiterentwickeln.
Ja, das stimmt. Und da kommt wieder dieses tiefe Urvertrauen dazu, wie du sagst, auf der Welle des Lebens zu reiten oder sich dort treiben zu lassen. Nicht treiben zu lassen, es darf schon in eine Richtung gehen. Aber die Wellen des Lebens halt so mitzunehmen und gucken, okay, ja, wo bringt es mich denn jetzt hin? Ich finde ganz gut, wenn man eine grobe Richtung hat, aber ich kann es ja dann nicht im Detail beeinflussen, was dann wie kommt, ne? Sondern eher die Dinge als Geschenk annehmen, so wie unser wundervolles Gespräch heute.
Da danke ich dir sehr, Jana.
Ich danke dir, Susanne. Und ich danke euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.